Wir wollen auch diese dritte Einheit beginnen, indem wir miteinander beten. Und natürlich wollen wir diesen Tag nutzen, dich, Herr Jesus, anzubeten als unseren König. Und zwar als diesen ganz besonderen König, der diese Krone, diese ganz besondere Krone getragen hat. Für uns und für den ganzen Kosmos. Danken dir für diese unglaubliche Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, zu deinem Vater und zu uns und zu deinen ganzen Geschöpfen. Wir danken dir für diese Demonstration deiner Liebe. Und jedes Mal, wenn wir zweifeln sollten an deiner Liebe, dann lass uns hinschauen zu dir, diesem gekreuzigten Herrn. So stehst du zu uns. Wir danken dir. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, für dieses grundlose Vorrecht, von dir erwählt worden zu sein und mit in diese Startergruppe hineingenommen zu sein. Hab herzlichen Dank dafür. Lass uns, wie es Paulus sagt, würdig leben der Berufung, mit der du uns berufen hast. Und hab ganz herzlichen Dank, dass du uns darin nicht alleine lässt, sondern dass wir in dir unsere Mitte, dass wir in dir alles haben, dass du in uns bist und wir in dir. Und dass wir uns ausstrecken dürfen, den Weg gehen dürfen nach vorne zu dem Ziel, das du uns gegeben hast. Und wir brauchen dein Wort, wir brauchen Lehre, wir brauchen umfassende Ermutigung, um durchzuhalten. Danke, wo das an diesem Tag schon geschehen ist. Und du weißt, was vielleicht noch fehlt, dann lass es auch mit dieser dritten Einheit von dir gegeben sein. Du gibst dein Wort und baust dadurch dir deine Gemeinde. Segne auch dieses dritte abschließende Zusammensein an diesem Tag und sei dein Geist in unserer Mitte. Du treuer Gott, du unser Herr, du unser König. Amen. Kurze Stichworte der Rekapitulation, der Erinnerung. Riesengroßes Thema, Feld des Reiches Gottes, Identität mit der Begrifflichkeit ewiges Leben, Leben, Personal gebunden an Jesus, kein Reich Gottes ohne Jesus. Ein Blick ins Alte Testament, um den Anlauf zu erkennen, und dann ganz mutig zu sehen, was ist eigentlich mit diesem Reich, die Auseinandersetzung dieses Reiches mit dem diabolischen Reich, die Nähe, die Ferne dieses Reiches, bewusst auch die Vertiefung zu erleben beim Apostel Paulus, was den Reichsbegriff angeht, sich das klar zu machen, dieses Gebäude des Reiches, räumlich, zeitlich, personell, dann den Weg des Reiches zu beschreiben, der mit der Dornenkrone gekrönte Jesus, die Teilhabe am Reich allein durch die neue Geburt und das Leben im Reich bis hin zu seinem Ziel. Soweit sind wir ganz grob in Stichworten zusammengefasst marschiert. Und nun kann Jesus mit seiner Lehre und Botschaft sehr fein und sehr deutlich uns auch diese Entwicklungen des Reiches aufzeigen. Und dazu hat er Gleichnisse. Es gibt unter anderem ein Gleichnis, an dem er in die damalige Zeit sehr fein hinein beschreibt, wie das jetzt mit dem Reich Gottes weitergehen wird. In Matthäus 21 lesen wir, hört ein Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärten und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, die Zeit der Früchte. Das ist die Zeit, in der der Messias auftritt, um die Ernte einzuholen. Das ist die Zeit, in der er jetzt ist. Der Weinberg, das ist Israel. Jetzt kommt der Weinbergbesitzer zur Zeit der Früchte. Die Reifezeit ist abgeschlossen, Frucht wird eingefordert. Er sandte seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Und statt der Früchte nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal. Sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihre Früchte, ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Habt ihr nie gelesen, der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Jesusstein, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen, ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich, Jesus euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und Pharisäer hörten seine Gleichnisse und erkannten, dass er von ihnen redete. Also er gibt ein ganz klares Reich Gottes Gleichnis in Matthäus 21 und bringt zum Ausdruck, es gibt einen eigentlichen Primat, was das Reich Gottes angeht, für dieses Volk. Das ist das, was Jesus in Matthäus 8, wir hatten es schon zitiert, beim Hauptmann von Kapernaum ganz wunderbar sagen kann. Da kann er sagen, Matthäus 8, Vers 12, die Kinder des Reiches, das sind also zuallererst dieses auserwählte Volk Israel. So, und jetzt wird dieses Reich, in Klammern vorläufig, von ihnen weggenommen, in der Majorität. Der Anteil derer, die aus diesen Kindern des Reiches, diesen Primärkindern des Reiches zum Glauben, zum Eingang in das Reich geführt wird, ist sehr überschaubar. Es ist der kleine judenchristliche Anteil, der da hineingeführt wird. Ansonsten wird das Reich ihnen genommen. Das Reich wird ihnen genommen, diese Teilhabe an der Herrschaft Gottes, und das Reich wird einem anderen Volk gegeben werden. Das ist dieses ganz andere Volk, das er sich herauserwählt hat aus allen Völkern und Nationen und ihnen jetzt diesen Anteil am Reich gibt. Und das ist die Station, die er Jesus jetzt schon aus seiner Perspektive von damals andeutet. Das Evangelium kam zuerst, ganz klar zuerst, in dieses Reich hinein. Die haben es sich für sich abgelehnt. Die Kinder des Reiches haben, damit sind sie verlustig geworden, auf Zeit. Jetzt kommt die andere Abteilung rein. Und jetzt wissen wir Römer 11. Und dann holt er sie wieder zu sich und fängt wieder an, das zu machen. Das Stichwort, was hier steht, ist das Stichwort von der Frucht. Ganz interessant, das Thema von der Frucht. Und das Thema von der Frucht mit einem ganz anderen, riesengroßen Thema der Bibel unmittelbar zusammen, dem Thema von der Ernte. Und das ist immer ein Thema, was den Abschluss eines gewissen Abschnittes andeutet. Deswegen diese Erstlingsfrüchte, die den Start der Erntezeit ankündigen, diese ganzen Dinge hängen ja alle miteinander zusammen. So, das heißt, wir haben hier ein ganz wichtiges heilsgeschichtliches Ereignis. So, jetzt sind Sie und ich da. Wir sind sozusagen in der Nebenspur hineingekommen in diesen Abschnitt Gemeinde Jesu, sind Jünger des Himmelreiches geworden, haben diesen Geist bekommen, sind von Neuem von oben geboren worden, sind jetzt schon, indem Christus in uns wohnt, teilhaftig des Reiches, sind Mitarbeiter im Reich Gottes und marschieren auf das Offenbarwerden des Reiches Gottes an uns in die Zukunft. Offenbarwerden, entweder indem der Christus sichtbar wiederkommt und seine Gemeinde diesen Zusammenhang zu sich nehmen wird, oder indem er uns das Verwesliche, was nicht dazu passt, endgültig ablegen lässt, um in der Unverweslichkeit seiner Herrschaft des Königreiches offenbar zu werden. Er wird mich hineinretten in sein himmlisches Reich. 2. Timotheus 4. Und diese Strecke, die wir da jetzt gehen, die ist nicht ohne. Die hat es in sich. Und diese Strecke kennt Jesus. Er weiß um diese Strecke. Und für diese Strecke gibt er jetzt seiner Gemeinde einen ganz besonderen Schatz. Und dieser Schatz sind die Geheimnisse des Himmelreiches. Diese Geheimnisse des Himmelreiches, die werden gleich mächtig enttäuscht sein zuallererst, sind ihnen allen bekannt. Die Geheimnisse des Himmelreiches Das ist das Kapitel, was Jesus in Matthäus 13 Parallele der Gemeinde weitergibt. Und wenn Sie jetzt gucken und das sehen, was da drin, wenn Sie es nicht auswendig wissen, was in Matthäus 13 steht, dann werden Sie sagen, ach so, das. Denn wenn Sie lesen Matthäus 13, was ist das? Das Gleichnis vom Sämann, das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn, das Gleichnis vom Sauerteig, das Gleichnis vom Schatz im Acker, das Gleichnis von der kostbaren Perle, das Gleichnis vom Fischnetz. 7 Gleichnisse, die Jesus hier Matthäus 13 weitergibt. Diese Gleichnisse haben ja ganz unterschiedliche Bedeutung. Einmal Matthäus 13 zeigt ja eine heilsgeschichtliche Bedeutung der Gleichnisse. Da kommt dann diese eigenartige Passage, die wir am Anfang des Tages schon hatten, nämlich, dass diese Gleichnisse einen Effekt haben, dass man sie nicht versteht. Und zwar insbesondere, die sie nicht verstehen, von denen man ursprünglich dachte, sie würden das alles verstehen, nämlich dieses jüdische Volk. Da liegt eine gewisse Verstockung über ihn, ein gewisses noch nicht sollen und ein gewisses noch nicht wollen, eine ganz eigenartige Kombi, die da zusammenkommt. Und auf der anderen Seite liegt etwas anderes über diesem Gleichnis und darauf wollen wir uns jetzt konzentrieren, nämlich, dass wir teilhaftig werden dieser Seligpreisung, die da heißt, Sie erinnern sich, selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Und dazu sagt jetzt Jesus in Matthäus 13, Vers 11, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Was ist mit dem Ausdruck Geheimnis gemeint? Geheimnis meint jetzt nicht in dem Sinn, wie wir das oft denken, geheimnisvoll, ganz privat, sondern Geheimnis meint im Kern etwas, was wesentlich ist, um eine Sache zu verstehen, aber auf die ich von mir aus nicht gekommen wäre. Ja, das ist der Gedankengang. Das ist etwas, was ganz offenbar steht in der Bibel. Das ist ja millionenfach gedruckt. Ja? Also es ist nicht so geheimnisvoll, dass man es nicht lesen könnte. Aber es ist etwas, was wesentlich ist, wenn man das begreift, erfasst wird. Und ich wäre auf diese Gedankengänge nicht von mir ausgekommen. Und das ist der Begriff der Geheimnisse, der immer wieder auftaucht. Wir haben ja noch mehr Geheimnisse. Wir haben ja auch dann bei Apostel Paulus diesen Ausdruck der Geheimnisse in verschiedenen Zusammenhängen. Hier haben wir die Geheimnisse des Himmelreiches. Und ich sage mal so, die Geheimnisse des Himmelreiches sind Geschenke Gottes von dem Haupt von Jesus an seine Jünger des Himmelreiches, damit sie von A nach B kommen. Damit sie von A nach B kommen. Denn auf der Strecke von A, ich komme zum Glauben, zu B, ich komme bei ihm an, da muss man durchhalten. Und für diese Strecke gibt er ihnen die Geheimnisse des Himmelreiches. Also, das ist ein Thema, wo sowohl für den einzelnen Glaubenden wesentlich ist, als auch für seine Gesamtschar von Gemeinde Jesu, sind die Geheimnisse des Himmelreiches von größter und höchster Bedeutung und Relevanz. Ich kann es so formulieren. Halte dich an die Geheimnisse des Himmelreiches und du kommst am Ziel an. Halte dich an die Geheimnisse des Himmelreiches und du kommst am Ziel an. Vernachlässige die Geheimnisse des Himmelreiches und du bist schwer gefährdet. Sie werden es gleich entdecken. Was sind denn die Geheimnisse des Himmelreiches? Eingepackt in 7 Gleichnisse. Keine Angst, ich habe die Uhr im Blick. Wir legen nicht alle 7 Gleichnisse aus, ganz bestimmt nicht. Sondern wir fangen damit an, dass Jesus uns damit ganz große Geschenke macht. Und das erste Gleichnis, das erste Geheimnis des Himmelreiches ist ja, dass uns allen über die Maßen bis zum Abwägen bekannte Gleichnis von dem Sämann und dem vierfachen Acker fällt. Was ist denn daran das Geheimnis? Das Geheimnis in diesem Text, den ich jetzt ja gar nicht lesen muss, den kennen Sie ja seit Ihren Kindergottesdienstzeiten. Ja? Das Geheimnis ist doch, dass in diesem Text ununterbrochen von einem Wirkstoff gesprochen wird, mit dem das Geheimnis des Himmelreiches von jetzt bis zum Ziel zu tun hat. Und der Wirkstoff, um den es geht, von vorne bis hinten, von oben und unten, von allen Zeiten, und der absolut essentiell ist, das sagt hier dieses erste Geheimnis des Himmelreiches, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes, das ist dieser Same, der auf diesen Acker mit all seinen unterschiedlichen Qualitäten ausgestreut wird, durch den eine Frucht entsteht. Hören Sie die Sprache, eine Frucht entsteht, nämlich 60, 90 oder 30, 60 oder 100-fach und eine Ernte am Ende auch dann tatsächlich stattfindet. So, die ganze Sprache ist schon genau die wir jetzt schon immer hatten. Aber das Geheimnis, das Jesus hier weitergibt, ist, diese ganze Phase von A nach B hat es mit einem einzigen Wirkstoff zu tun. Mit einer Sache, die in diesen Acker hineintransportiert wird. Und der Acker ist sowohl die Welt als auch mein persönliches Leben. Eine Sache, um die es sich dreht, um von A nach B zu kommen. Nämlich, dass das Wort dieses Gottes hineinfällt in diese Welt, in den Acker dieser Welt und in mein eigenes persönliches Leben. Ohne das kommst du nicht von A nach B. Ein ganz wesentliches Geheimnis. Ein ganz wesentliches Geheimnis. Ohne den Schutz und die Begleitung und die Ausrüstung, Ausrichtung, Aufrichtung durch das Wort Gottes hat die Gemeinde Jesu keine Chance. Schauen Sie einmal in Ihr eigenes kleines Leben hinein. Wie sind Sie durch die kritischen Phasen durchgekommen? Was war für Sie das Essentielle? Was hat Sie tatsächlich noch gehalten? Da brechen Ihnen ganze Freundeslager plötzlich weg. Ganze Überzeugung, Ihr ganzes empirisches Gedöns ist plötzlich nichts mehr wert. Was Ihnen dann wirklich nur noch irgendwie hilft, durch das alles durchzukommen, durch den ganzen Strudel, durch den ganzen Kram, ist, dass Sie sich manchmal nur für wenige Stunden an irgendeinem Bibelvers festklammern und irgendwie versuchen, von A nach B zu kommen. Und genau das macht Ihnen Jesus deutlich. Und deswegen ist es für die Gemeinde absolut wesentlich, und für jeden einzelnen Glaubenden absolut wesentlich, an diesem Wort zu bleiben. Es gibt eine chronische Gefahr, und man kann die nicht oft genug sagen, auch wenn sie uns nervt, dieses und das Wort unseres Gottes zu vernachlässigen, es an den Rand zu schieben, es zu überdecken, es in die zweite und dritte Reihe zu führen. Sie wissen selbst, wie voll Ihr Terminkalender ist und wie viele andere wichtige Sachen Sie alles zu tun haben und weiß der Geier was. Wir wissen das alles miteinander. Und deswegen ist dieser Text so wesentlich, um zu begreifen, da läuft ein geistiges System ab. Und das geistige System, was da abläuft, läuft nicht nur in dem Acker der Welt ab, sondern läuft in jedem Glaubenden ab. Ich bin doch dann dieser Acker. Auf mein Feld wird gesät, auf meinen Weg, unter meinen Dornen und auf meinen entsprechenden Felsen. Das heißt, in mir laufen die Systeme ab. Ich als Glaubender habe also ganz stark darauf zu achten, dass das in meinem Leben geschehen kann, dass da etwas Bleibendes geschieht. Denk an dieses Geheimnis. Denk an dieses Geheimnis für dich individuell, für deine Gemeinde und jetzt noch einmal, auch für diese Welt. Was haben wir dieser Welt zu bieten? Was haben wir ihr zu bringen? Wir können unendlich vieles maximal genauso gut wie die anderen. Manchmal ist es auch schlechter. Aber das ist alles nicht das, was wir zu bieten haben. Wir haben etwas, was niemand anders liefern kann. Niemand anders liefern kann. Und das ist das Wort Gottes. Viele andere Sachen können die noch nicht Glaubenden mindestens genauso gut. Das können wir auch noch machen, ist nicht schlecht. Aber das eine darf auf keinen Fall fehlen. Und deswegen hat das ein Primat. Es steht nicht gleichwertig neben den anderen Dingen, die wir zu tun haben. Und da irren wir, wenn wir verschiedene Tätigkeitsfelder der Gemeinde Jesu auf ein Level stellen. Die sind nicht gleichwertig. Wir haben eine Sache außergewöhnlich zu tun. Die hat den Vorrang vor allem anderen. Wir haben dieses Wort weiterzugeben. Das ist das Geheimnis des Himmelreichs. Merken Sie das? Das ist ein Geheimnis. Denn man könnte doch natürlich sofort fragen, wir kommen ja gleich an die anderen Gleichnisse, ist das denn effektiv? Und dann muss man offen erstmal sagen, nö, nein, nein. Schon im Gleichnis. Von den 4 Feldern gehen 3 schief. Das ist doch ein ganz schlechter Wirkungsgrad. Ein ganz, ganz schlechter Wirkungsgrad. Da musst du dir eine andere Methode aussuchen. Und seit 2000 Jahren nervt uns der Teufel. Wählt eine bessere Methode. Und immer wieder fallen Jesus Leute drauf rein. Mit guten Motiven. Ihr müsst euren Laden umstrukturieren, ihr müsst andere Schwerpunkte setzen, ihr müsst andere Themen nach vorne schieben. Immer wieder. Und das scheint auch so vordergründig richtig zu sein und ist ein ganz fieser Trick. Achtet auf das Geheimnis des Himmelreiches. Für euch persönlich, für die Gemeinde und für diese Welt. Was haben wir denn zu liefern? Das haben wir zu liefern. Das ist zu liefern. Und indem wir es liefern, stellen wir uns schon auf eine ganz niedrige Erfolgsquote ein. Nicht im Sinn großer Depression, sondern in biblischer Nüchternheit. Ganz klar, ganz eindeutig. Kommen Sie, wir schielen kurz rüber. Wir schielen kurz rüber in die Verse 31, 32. Da gibt es doch ein ganz eigenartiges Gleichnis. Da heißt es doch, das Königreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Na toll. Na toll. Das ist genau die Art, wie wir uns fühlen. Das ist doch alles nicht zielführend. Jetzt rennen wir schon 2000 Jahre hier rum, nicht wahr? Die ganze Jesus-Bagage. Und was haben wir denn wirklich hingekriegt? Wie haben wir das denn hingekriegt, dass das endlich mal greift? Und dann ist so das alte System der Menschen viel. Ja, und dann bringt das nichts, das mit dem bisschen Senf kommt. Da mal eine Bibelstunde und da ein Hauskreis und da mal eine Zeltevangelisation und da der Kindergottesdienst und das bisschen Jungschar und der Gideon, der da irgendwo im Hotel rumrennt und ach, das ist doch alles Murks. Ja, das ist Murks. Das ist Senfkorn. Und wenn wir meinen, wir könnten in den großen Schlachtplan, dann sagt uns dieses Geheimnis des Himmelreiches, es ist ein Senfkorn. Das Wort Gottes sieht aus wie ein Senfkorn. Damit kannst du keinen Staat machen. Und das muss man ganz bewusst als Geheimnis, ich hoffe, Sie spüren das, ich finde das traumhaft. Es ist so lieb von Jesus. Es ist so weise von ihm, uns das zu sagen, weil wir fallen sonst alle drauf rein. Wir fallen alle drauf rein und nehmen dann das nicht an und setzen auf die ganzen klassischen Dinge, wie diese olle Welt läuft und meinen, wir hätten es im Griff und wir landen dann genau da, wo wir nicht landen sollen, nämlich in der Nichtwirksamkeit. Denn dieses Senfkorn, lesen Sie mal weiter. Wenn das aber gewachsen ist, dann ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen seinen Zweigen. Das heißt, ihr Lieben, das Geheimnis des Himmelreiches besteht darin, vertraut der Schwäche dieses Senfkorns, vertraut der Kleinheit dieses Senfkorns, setzt mit ganzer Kraft auf diese Nichtigkeit dieses Senfkorns, lasst euch nicht irritieren, auf dieses Senfkorn zu setzen. Meint nicht, die größeren Körner würden es mehr bringen, sondern dieses Senfkorn, das hat die Power. Und da ist ein riesengroßer Trost drin. Wie viele unter uns stehen in der Gefahr zu verzagen, aufzugeben, es liegen zu lassen. Ach, das ganze Sache lohnt doch nicht mehr. Und dieses Senfkorn ist kaum sichtbar. Und dann geht das unter in all dem Ganzen. Wir wissen das doch, wie manche Kirchengemeinde, manchem Kreis, und dann sucht man noch mit Verzweiflung irgendwo ein Senfkorn. Denkt er, das bringt jetzt auch nicht mehr. Komm, mach den Laden doch dicht. Komm, hör doch auf. Vergiss es einfach. Vertraut dem Senfkorn. Bitte, vertraut dem Senfkorn. Vertraut dem Senfkorn für dich selber. Vertraut dem Senfkorn für deine Mandate. Vertraut dem Senfkorn in der Gemeinde. Vertraut diesem Senfkorn des Wortes Gottes, was für ein wesentliches Himmelreichsgleichnis. Und ganz offensichtlich scheint das ja eine der Hauptnöte der Jesusleute zu sein. Die Hauptnot der Jesusleute ist, dass sie etwas tun und nichts sehen. Und muss sagen, das ist tatsächlich der Fall. Das ist tatsächlich der Fall. Und deswegen weichen wir natürlich so gern aus auf ein Terrain, wo wir uns auch noch im guten christlichen Feld aufhalten, aber noch was sehen können. Aber das Kerngeschäft der Jesusleute Ich tue etwas und sehe nichts. Ich habe das so oft gedacht. Diese unendliche Schar von treuen Mitarbeitern im Kindergottesdienst und der Sonntagsschule, die da über Jahre Sonntag für Sonntag einen immer verrückter werdenden Haufen von nachwachsenden Kindern der Jesuslinie versuchen, mit dem Samen des Wortes Gottes in Berührung zu bringen. Ja, glauben Sie, die kommen nach jedem Kindergottesdienst einer tief beglückt heraus. Ach, wie reich die Ernte ist, die sind froh, dass sie alle noch leben, dass sie mit dem pädagogischen Wirrwarr, der heute herrscht, auch in der Jesusgemeinde, noch halbwegs klarkommen, fragen sich so etwa jeden zweiten Sonntag nach der Sinnhaftigkeit ihres Unternehmens, gehen nach 20 Jahren in Rente, in Anführungszeichen, sind froh, dass man sie befreit hat vom Kindergottesdienst und gesehen haben die? Nichts! Nichts! Was daraus geworden ist, was sie da Sonntag für Sonntag getan haben, das werden die zur größten Wahrscheinlichkeit auf dieser Seite der Erde noch gar nicht mitkriegen. Da müssen die warten, bis sie drüben ankommen. Und das gilt doch für alle. Das gilt doch für alle. Fragen Sie doch mal, was so übrig bleibt aus so einem pastoralen Leben nach ein paar Jahrzehnten. Das ist echt überschaubar. Ich kann davon ein Lied singen. Tausende von Predigten habe ich inzwischen gehalten. Mir gruselt es manchmal. Und was ist da rausgekommen? Das ist alles Senfkorn. Alles Senfkorn. Und das ist ganz Wichtiges als Geheimnis der Gemeinde Jesu, die im Reich Gottes zu Hause ist, dass wir im Nicht-Sichtbaren operieren mit einem Wirkstoff, der absolut wirkungsarm zu sein scheint. Das scheint so wichtig zu sein, dass Jesus das ein drittes Mal sagt. Denn kaum haben wir das Senfkorn überlebt, kommt das Gleichnis vom Sauerteig. Das ist im Grunde das Gleiche, nur noch in grün. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Die Proportion von dem bisschen Sauerteig und der großen Mehlmenge, das ist es natürlich. Und man sagt sich am Anfang, das bisschen Sauerteig und dieser Haufen Mehl, ach, das wird doch nie was. Das steht in keiner Relevanz, das steht in keinem Verhältnis. Das kann nicht funktionieren. Hallo ihr Christen, so kriegt ihr das nicht hin. So kriegt ihr das nicht hin. Doch. Hallo, unser Herr hat als Geheimnis des Himmelreiches genannt. Senfkorn, Sauerteig. Und das Einzige, was hier gesagt werden muss, ist sein Wort. Das ist das Geheimnis des Himmelreiches. Das muss man wissen, ganz stark wissen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem vierfachen Ackerfeld, dann wissen wir, dass dieses vierfache Ackerfeld jetzt auch tatsächlich für uns ein tägliches Übungsfeld ist. Ein tägliches Übungsfeld. Und ich kann das als ein trauriges, mühsames, das muss sein, begreifen, oder ich kann es als ein Geschenk meines Vaters im Himmel hören, dass er mir das sagt, wie ich funktioniere. Er sagt mir, wie ich funktioniere, damit ich es durchschaue. Und da spricht er eben dann tatsächlich von dem Weg weggenommenen Wort Gottes. Wir haben schon manches Mal das thematisiert. Das Wort Gottes uns geklaut, gestohlen wird, das Wort Gottes nicht mehr da ist. Wenn Wort Gottes nicht mehr da ist, ist ja nicht nichts da. Dann ist was anderes da. Unsere alte Erfahrung zählt. Wenn Sie nicht von einem Wort Gottes geleitet werden, werden Sie von was anderem geleitet. Wenn man Ihnen das Wort Gottes geklaut hat, für eine Tagesration geklaut hat, und Sie anfangen zu hungern, dann ziehen Sie sich was anderes rein, mit dem Sie irgendwie füllen. Was auch immer. So funktioniere ich. Oder eben auch das andere, das bedrängte Wort. Wenn es eben darum geht, dass eben dieses Wort unter Druck gerät, dass es jetzt anfängt, da tatsächlich auf einen Felsen zu kommen, dann kommt die entsprechende Hitze noch mit dazu. Oder dann auch das Wort, das eben runtergedrückt wird, in diese Dornen hineingedrückt wird, mit dem ganzen Zeug, was Tag für Tag auf mich einstürmt. So funktioniere ich. Und liebevollerweise sagt mir mein Gott, dieses Geheimnis des Himmelreichs, Andreas, achte darauf, achte um deiner selbst willen darauf, dass diese Saat des Wortes Gottes nicht nur Weg und nicht nur Fels und nicht nur Dornen hat, sondern auch guten Boden hervorfindet. Und was anderes hast du nicht nur nicht zu sagen, sondern was anderes wird auch nicht die Wirkung bringen, die ich mir erhoffe. Geheimnis des Himmelreiches. Und jetzt? Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter. Und im vierten Geheimnis des Himmelreiches sagt er mir was Erschütterndes. Er sagt mir nämlich, das Himmelreich, Vers 24, gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Okay, das haben wir jetzt schon geschnallt. So muss es laufen. Und jetzt? Jetzt kommt was Erschütterndes. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Also die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zum Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Und er sprach, nein, nein, das ist ganz irritiert, damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, da ist das Symbol wieder, bis zur Ernte. Um die Erntezeit will ich zu den Schittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Geheimnis des Himmelsreichs. Geheimnis des Himmelsreichs, indem er mir sagt, da gibt es einen ganz bestimmten Sämann der Nacht. Ein Sämann, der zur Nacht gehört. Den gibt es. Und er personifiziert diesen Sämann der Nacht. Er sagt nämlich in Kapitel 13, Vers 39, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Punkt. Ich muss das wissen. Ich bin nicht der Einzige, der hier sät. Da wird noch eine Saat gesät. Erinnern Sie sich an das, was wir gehabt haben von den beiden Reichen? Da wird noch eine Saat gesät. Und diese Saat wird nicht nur ganz, 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 ganz woanders gesät. Bildlich gesprochen wird die auf meinem Gemeindeacker gesät. Und noch besser gesprochen, die wird auch in mich hineingesät. Wir müssen um den Sämann der Nacht wissen. Und die Saat wird gesät und die Saat geht auch auf. Das gehört mit zum Realismus. Für die Geheimnisse des Himmelreiches das zu wissen. Ich bin nicht in einer neutralen Schutzzone, wo das alles nett ist und ich quasi wie so einem geistlichen Konkon durchgeschleust werde, sondern da finden unterschiedliche Kräfte und Systeme statt. Und jetzt aber das, was uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, da muss man doch jetzt was machen. Das kann man doch nicht einfach laufen lassen. Wo kommen wir denn dahin? Und dann kommen wir mit unseren ganzen Gerätschaften und sagen, das will man mal in Ordnung bringen. Die haben uns in den Acker verseucht, den kriegen wir richtig hin. Und wenn Sie einmal unter dieser Überschrift Gemeinde Jesu angucken, die Geschichte der Gemeinde Jesu, dann erkennen Sie die unterschiedlichen Jätevorgänge, die man da unternommen hat, um diesen Acker hinzukriegen. Das muss doch zu machen sein. Neue Regeln, neue Düngemethoden, Unkrautvernichtungsmittel, das muss doch zu schaffen sein. Wir werden doch den Acker hinkriegen. Und wir kriegen den Acker nicht hin. Warum? Weil er gesagt hat, nein. Nein. Aber Herr, dann ist das aber nicht sehr schön. Das habe ich auch nicht behauptet. Das sieht aber auch dann nicht gut aus, wenn da der Weizen mit diesem Leuch, diesem weizenähnlichen Ding da hochkommt. Das ist gar nicht in unserer Harmonie drin, Herr. Wir hätten das gerne viereckig, quadratisch, praktisch reinrassig. Dann fangen wir an. Natürlich fangen wir an. Wen hätten Sie denn gern aussortiert aus Ihrer Gemeinde? Lachen Sie nicht, Sie haben garantiert eine Liste, wo Sie froh wären, wenn die nicht da wären. Ich habe meine Liste. Glauben Sie es mir. Gott sagt, nein. Nein. Das muss man festhalten. Das muss man richtig festhalten. Wenn man in Gefahr steht, anzufangen, da mit dem Messerchen ein bisschen zu schneiden und schon ein bisschen Probe zu ernten und auszujäten, das muss man richtig durchhalten. Dazu muss man stehen. Die Reformationszeit hat es in unserer Sprache, der schönen lateinischen Sprache, dann immer so gesagt, die Ecclesia ist ein Corpus per mixtum. Ein durchmischter Körper. Ja, ja, ist sie. Es ist ein Vorgang, der ganz, ganz, ganz wesentlich ist. Sowohl für diese Welt, Acker der Welt, für den Acker der Gemeinde, als auch für Sie persönlich. Und dieser Vorgang ist auszuhalten. Den muss ich als Einzelner aushalten, in der Gemeindeleitung aushalten, in den Aufgaben aushalten. Wie lange ist das auszuhalten? Bis zur Ernte. Bis zur Ernte. Das heißt, ich gerate, und das ist ganz wichtig als Geheimnis des Himmelreiches, ich gerate jetzt in eine Position hinein, die ich als nicht angenehm empfinde. Die Knechte, die in die Ernte berufen werden, finden das nicht immer cool. Und sind nicht jeden Tag neu hoch motiviert, weil es alles so super abläuft in der Gemeinde. Nein, da gibt es ganz viele Phasen, wo es bescheuert ist, wo es doof ist, wo ich auch nicht glänzen kann mit dem Corpus per mixtum, für den ich verantwortlich bin, wo ich einfach nur weiter muss und warten muss bis zur Ernte. Klammer auf, für alle, die nervös werden, das hebt das Thema der Gemeindezucht und der Verantwortung füreinander nicht auf, Klammer zu. Aber der Gedanke ist für das Geheimnis des Himmelreiches ganz, ganz wichtig. Der Streudienst der Nacht, der Sämann der Nacht, den gibt's. Und der sät wirkungsvoll. Aber es kommt der Zeitpunkt des Offenbarwerdens. Und deswegen ist Erntezeit eine ganz wichtige Zeit. Eine Zeit, in der das deutlich wird und Gott sehr, sehr wohl weiß, was jetzt Weizen und was Lolch, was Unkraut ist, was hier gesät wird. Und auf diesen Zeitpunkt läuft alles zu. Deswegen ein kurzer Blick in das letzte Buch der Bibel. Dem letzten Buch der Bibel in Offenbarung lesen wir dann erstaunlicherweise in Kapitel 14. Da sind wir schon in der Zielphase. Ja? Und da heißt es 14,14, ich sah eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Ach, beruhigend. Den kennen wir schon, ne? Daniel 7,13. Merken Sie sich das. Daniel 7,13 ist das. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit, extra Thema, was war jetzt weg. Aber der Gedankengang, eine Ernte findet statt, und zwar in einer doppelten Hinsicht. Wir sehen den Erntevorgang immer nur als den positiven Vorgang, der ist auch da. Aber hier ist der andere Erntevorgang, der Erntevorgang zum Gericht. Und den nimmt hier Jesus in die Geheimnisse des Himmelreiches mit hinein. Auf diese Klärung, auf diese Scheidung, auf diese Reinigung geht es zu. Wir haben eine klare Vorgabe, dass er sich als einen einzigen riesigen Brei am Ende ausgeht in der nächsten Etappe des Reiches Gottes, sondern es geht auf diese Scheidung zu. Mit dem Offenbarwerden im Auftritt von Jesus kommt es zur Ernte. Und zwar zur Ernte durch den mit der Krone und der die Sichel in der Hand hat. Und das ist Jesus. Er ist der hier erntet. Er ist der hier scheidet. Er ist der Richter. Er setzt die Grenze. Er ist es. Und er zieht es durch. Geheimnis des Himmelreiches. Geheimnis des Himmelreiches sagen wir, kümmere dich auf diesem Weg von A nach B, dass auf jeden Fall das Wort Gottes bei dir bleibt und dass du das Entscheidende sagst, diese Welt, nämlich das Wort Gottes. Geheimnis des Himmelreiches sagen mir doppelt, dass das Nicht-Sehen mit zu der Erfahrung von A nach B dazugehört. Du wirst dich fühlen wie mit diesem Senfkorn, du wirst dich fühlen wie mit diesem paar Bröckchen Sauerteig. Das wird jetzt deine Erfahrung sein. Geheimnis des Himmelreiches sagen mir, dass es den Sämann der Nacht gibt und dass mit dieser Erfahrung ich zu leben habe in der jetzigen Zeit bis zum Zeitpunkt der Ernte. Und die Geheimnisse des Himmelreiches sagen mir, dass es da einen Schatz gibt. Das Himmelreich gleicht einem Schatz. Einem Schatz, Vers 44. Verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Niemand was sagen. Es könnte einer zu schnell sein und den Acker kaufen. Und in seiner Freude ging er hin. Bisher, nicht weiterlesen. Schön, stopp. Was ist bisher gelaufen? Was ist das Geheimnis des Himmelreiches? Das Geheimnis des Himmelreiches heißt, du, Empfänger des Himmelreiches, hast den Sechser im Lotto. Du hast etwas Einmaliges bekommen. Stellen Sie sich mal diesen kleinen Bauern davor, nicht wahr? Der da in seinem Acker Kartoffeln anpflanzen wollte und dann auf diese Kiste stößt. Schnell wieder alles drüber macht. Denkt, das kann ja nicht wahr sein. Und dann tatsächlich sagen muss, doch, es ist wahr. Und alles Geld zusammenkratzt, das kommt ja gleich noch, und diesen Acker, dieses kleine Stückchen kauft, wo das drin ist, und damit das Recht daran erwirbt. Du hast einen Schatz, du hast einen riesengroßen Schatz. Das Geheimnis des Himmelreiches ist ein Schatz. Was ist denn der Inhalt des Schatzes? Das ist eine Person. Das ist eine Person, nicht wahr? Das ist Jesus. Das ist Jesus. Ich habe einen Schatz. Das sagen wir ja, Beziehungsgefüge, nicht wahr? Unter Menschen. Je nachdem, wie lang ist das dann ein bisschen abgeschmirgelt und der Lack ist ab oder wie immer. Aber das Bild, Schatz, Reichtum, ja, Schatz. Und warum sagt uns das als Kleid des Himmelreiches? Weil ich könnte das tatsächlich auf dem Weg dahin, ich könnte es vergessen. Ich könnte es vergessen. Und seien Sie ehrlich mit sich. Natürlich gab es Passagen in Ihrer Nachfolgegeschichte, in meiner Nachfolgegeschichte, wo der Schatzcharakter von Jesus, ja, man war halt auch Christ, ne? Man ist alles Mögliche. Christ bin ich auch. Aber Schatz, ist das mein Schatz? Und das kommt hier. Und deswegen ist es so wichtig, dass es hier heißt, in seiner Freude ging er hin. der sagt sich nicht, gut, Herr Jesus, wenn es denn sein muss, kaufe ich halt den Acker, auch das noch. In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Da findet eine komplette Umorientierung statt. Jetzt lassen Sie uns nüchtern sein. Diese Umorientierung auf Jesus braucht nach einer normal euphorischen Anfangswelle, die mit zum christlichen Glauben vielfach dazugehört, ein Leben. Ein Leben, ja, ist so. Wenn es normal läuft, dann werden Sie mit jedem Jahr Ihrer Jesus-Nachfolge ein wenig mehr begreifen, was für ein Schatz da in Ihr Leben eingekommen ist. Und Sie werden mehr begreifen, was Ihnen da eigentlich geschenkt ist. Denn das Besondere an diesem Schatz ist ja, der ist verborgen. Und ich behaupte mal, Sie kriegen die Bildebene hin, der ist nicht nur einmal verborgen, sondern der ist immer wieder verborgen. Ich muss also immer wieder dahin geführt werden, zu begreifen, ich habe ja einen Schatz. Ich habe ja einen Schatz. Ich werde immer wieder in diese Erfahrungen geistlich hineingeführt, in den Intervall meiner Jesuslinie, wo ich sagen muss, wie konnte ich diesen Schatz vernachlässigen? Und ich habe so viel Krempel zu Hause, das muss alles weg, damit ich diesen Schatz wieder gewinne. Und dann räumt man wieder auf und hat wieder die Prioritäten klar und weiß, was oben, was unten ist, was vorne und was hinten ist. Und dieser Vorgang gehört mit zu den Geheimnissen des Himmelreiches dazu. Also seien Sie nicht nur einfach traurig und enttäuscht über sich nach dem Motto, bei mir ist das nicht so, sondern wieder neu sich ausstrecken auf dieses Geheimnis, heißt Herr, ich möchte dich als den Schatz meines Lebens erneut vertieft verstehen, erfahren, begreifen und in meinem Lebensvollzug auch dafür alles verkaufen. Was auch immer das in der konkreten Situation, die jetzt dran ist, bedeutet. Das ist das Geheimnis des Himmelreiches. Und das scheint so wichtig zu sein, dass ihm das zweimal gesagt wird. Denn direkt danach kommt doch das mit dem Perlending da. Ja. Der Kaufmann und seine Perlen. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wieder der Gedankengang. Ich muss in den Geheimnissen des Himmelreiches diese Priorisierung immer wieder erkennen. Immer wieder. Das Ganze schließt ab mit dem eher unbekannteren Gleichnis vom Himmelreich und vom Fischnetz. Wo noch einmal ein Bild kommt, wo alles zusammengesucht wird. Also ähnlich wie bei dem Unkraut und Weizen. Und dann heißt es ja wiederum, dass da die Engel kommen und dass eine Scheidung kommt. Und wiederum ähnlich im Zielvorgang gesagt wird, da wird sich alles klären. Und jetzt würde ich gerne so aufhören, wie das Jesus hier auch aufgehört hat. Lesen Sie das, was er sagt? Er sagt nämlich, habt ihr das alles verstanden? Und gehorsam haben die geantwortet, ja. Was heißt denn ja? Ja heißt in dem Fall, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich hineingenommen hast in die Geheimnisse des Himmelreiches. Ich danke dir. Herr Jesus, ich gehöre mit zu dem gefährdeten Bereich deiner Leute von A nach B. Ich sehe das deutlich. Ich sehe das deutlich. Und ich weiß auch, welche Gefährdungsgebiete immer wieder mir zu schaffen machen. Und deswegen danke ich dir für diese Geheimnisse des Himmelreiches, damit ich von A nach B komme. Und Herr Jesus, ich will sie beachten. Ich will sie beachten. Ich will, dass dein Wort in meinem Leben an erster Stelle steht und durch nichts anderes ersetzt wird. Und die in meinem Umfeld mit mir zu leben haben, sollen ebenfalls an dem Ding nicht vorbeikommen, dass hier Wort Gottes ausgesät wird, auch in diesem Haus und Werk. Und das hat die absolute Priorität vor allem anderen, was sonst auch noch nett und schön ist. Das ist zuallererst zu sagen. Und ich will, Herr Jesus, ich will das. Ich will das, dass das tatsächlich geschieht, dass ich vertraue auf die Schwachheit, im Sichtbar auf die Schwachheit dieses Senfkorns, wie sie mir zeigt, und auf das bisschen Sauerteig deines Wortes, dass das wenige tatsächlich was bringt. Ich will nüchtern sein, echt nüchtern sein, dass es diesen fiesen Sämann der Nacht gibt Und dass er deswegen diesen Durchgangs- und Warte- und Reifungsbereich des Corpus per Mixtum der Ekklesia unseren Weg zu gehen haben. Bis du in deiner Weisheit das Fischnetz sortierst und die Sichel an die Ernte setzt. Und ich will, Herr Jesus, ich will es, dass du mir meinen Schatz und dass du mir meine Perle wirst. Und dann kommen sie mit mir einfach von A nach B. Sie und ich, solche Jünger des Himmelreiches. Ich bete. Ich danke dir für die Schönheit dieses Themas. Ich danke dir für die Größe dieses Themas. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass du mit deinem Sohn diese Aufrichtung des Königreiches beschlossen hast. Ich danke dir für diesen genialen Weg über den Sieg deiner Liebe zu diesem letzten Ziel zu gelangen. Ich danke dir für die Weisheit, die wir entdecken dürfen in der Offenbarung deines Wortes, dem kleinen Teil, den du uns schon gezeigt hast und der schon manches Mal uns chronisch überfordert. Ich danke dir für deine Berufung zur Erstlingschaft. Ich danke dir für das Wunder des Glaubens und der Neuzeugung durch dein Wort. Ich danke dir für jeden Schritt, den du mit mir, mit uns gegangen bist, von A nach B. Ich danke dir für diese Geheimnisse des Himmelreiches und ich bitte dich für mich und für uns, dass du uns immer wieder daran Maß nehmen lässt, damit wir nicht auf der Strecke bleiben, damit wir nicht aus der Spur kommen, damit man uns nicht lähmen, nicht ablenken, nicht verwirren kann, sondern wir in aller Klarheit uns an diesen Geheimnissen des Himmelreiches orientieren und Eingang finden in dein Himmelreich. Danke für dein Wort. Danke für biblische Lehre. Danke für alle Ermutigung und Klärung für den Weg des Glaubens. Anbetung dir, unserem König. Amen.